Ja, vor einiger Zeit hat mich jemand von uns gefragt: Simon, kannst du nicht mal was reden über den Heiligen Geist? Das ist irgendwie so ein komisches Thema und was auch schwer verständlich ist. Und ja, das will ich heute machen und nächste Woche auch noch. Und heute möchte ich ein Stück, ich sag mal, biblische Lehre über den Heiligen Geist geben. Das heißt, heute geht es ziemlich um den Kopf, würde ich sagen. Wir sagen ja immer, wir haben viele Dinge im Kopf, so, aber die müssen ins Herz fallen. Und das stimmt auch. Und ich glaube, gerade hier in Deutschland, die Gemeinde braucht sehr, dass Dinge, Wahrheiten über Gott wirklich ins Herz fallen und lebendig werden in unserem Herzen. Aber ich glaube, das Gegenteil ist auch wahr. Dinge, die in unserem Herzen sind, müssen auch in unseren Kopf. Das heißt, es tut uns gut zu denken, es tut uns gut, Dinge zu verstehen, auch geistliche Prinzipien, biblische Prinzipien zu verstehen, damit wir vom Herzen her mutiger leben können. Weil wenn wir Dinge verstanden haben über den Heiligen Geist und wissen, wie er ist, dann gibt uns das Mut, uns auch auf ihn einzulassen. Und ich möchte diese und nächste Woche über den Heiligen Geist reden. Und heute soll es ein bisschen mehr um das, ich sag mal, Theoretische gehen, theoretische Fragen zum Heiligen Geist und nächste Woche dann mehr um das Praktische, wie lebe ich mit dem Heiligen Geist. Und ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich heute, vielleicht schaffen wir nicht alle, mit euch durchgehen will, über den Heiligen Geist. Die erste Frage ist, was ist der Heilige Geist? Dann, wo ist der Heilige Geist? Dann eine ziemlich praktische Frage, sollen wir eigentlich zum Heiligen Geist beten? Und dann, was macht der Heilige Geist? Also was tut er? Und dann zum Schluss, warum gibt es so unterschiedliche Meinungen über den Heiligen Geist? Ich glaube, ein Grund, warum wir so wenig über den Heiligen Geist reden, ist einfach, weil es in der Christenheit wegen dem Heiligen Geist auch leider ganz, ganz viel Streit gab, ganz, ganz viel unterschiedliche Meinungen. Und deshalb sagen wir heute oft lieber, ach, lass uns da nicht drüber reden oder so, was ich eigentlich schade finde. Und genau, habe so drei Punkte mal rausgefunden, wo es die unterschiedlichsten Meinungen gibt über den Heiligen Geist, also körperliche Manifestation, das heißt, wie wirkt der Heilige Geist, muss ich irgendwie zittern, wenn der Heilige Geist mich berührt oder zu Boden fallen oder nicht? Hallo? Die Geistesgaben, gibt es die heute noch? Hallo? Hi? Oder und auch Geistestaufe. Genau, das heißt, über diese drei Dinge wollen wir dann noch nachdenken und schauen, was sagt die Bibel dazu. Genau, die erste Frage: Was ist der Heilige Geist? Wenn dich jemand fragen würde, hey, kannst du mir erklären, was ist der Heilige Geist? Was würdest du antworten? Der dritte Teil von Gott. Super. Ja? Genau. Ja? Genau. Also es stimmt, er ist der Stellvertreter von Jesus auf der Erde. Das hast du gut gesagt. Genau, ich habe so einen kleinen, wie sage ich das? Die Frage ist eigentlich falsch. Was ist der Heilige Geist? Ja, genau.
Ich habe extra hier einen Rotstift. Das heißt, wir müssen das durchstreichen.
Die richtige Frage ist nämlich, wer ist der Heilige Geist? Weil er hat es richtig gesagt, der Heilige Geist ist Gott. Der Heilige Geist zeigt uns, wie Jesus ist und er ist eine Person. Und das sind zwei Dinge, die total wichtig sind über den Heiligen Geist. A, der Heilige Geist ist Gott und B, der Heilige Geist ist eine richtige Person, nicht nur irgendwie eine Kraft, sondern eine echte Person der Gottheit, der dritte Teil, wie du es gesagt hast, von Gott. Woher wissen wir, dass der Heilige Geist Gott ist? Wenn uns jemand fragen würde, hey, zeig mir das von der Bibel, dass der Heilige Geist Gott ist, wie würden wir ihm antworten? Ist ja gar nicht so einfach. Wir als Christen glauben ja an den Gott, der einer ist, also ein Wesen, aber mit drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und von der Bibel her zu zeigen, dass der Vater Gott ist, ist ganz, ganz einfach. und auch zu zeigen, dass Jesus Gott ist, ist auch ziemlich einfach. Da gibt es ziemlich klare Stellen. Beim Heiligen Geist ist das ein Stück weit anders. Also wir haben keine ganz klare Stelle in der Bibel, die uns zeigt, der Heilige Geist ist Gott. Aber wie kommen wir zu der Annahme, dass der Heilige Geist Gott ist? Da möchte ich mit euch ein bisschen drüber nachdenken. Ein erstes Indiz, was wir haben in der Bibel, ist, dass der Heilige Geist oft zusammen mit dem Vater und dem Sohn erwähnt wird. Kai Uwe hat den Gottesdienst heute angefangen. Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das hat Kai Uwe sicher nicht ausgedacht, sondern das ist was, was aus der Bibel kommt, in der Bibel vorkommt, mindestens an drei verschiedenen Stellen. Es gibt noch einige andere. Die bekannteste wahrscheinlich der Missionsbefehl, wo Jesus seinen Jüngern gesagt hat, sie sollen gehen und Menschen zu Jüngern machen und sie taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das zeigt, diese drei sind eins und gehören zusammen. Dann zeigt die Schrift uns, dass der Heilige Geist göttliche Wesenszüge, Attribute besitzt, die nur Gott besitzen kann. Zum Beispiel in Hebräer 9, Vers 14 wird der Heilige Geist der ewige Geist genannt. Und ewig, das ist ein Attribut, was nur Gott zugeschrieben werden kann. Nur Gott ist wirklich ewig in dem Sinne, dass er keinen Anfang und kein Ende hat. Ja, wir Menschen, wir werden auch ewig leben, aber wir haben einen Anfang, wir wurden irgendwann gemacht. Gott wurde nie gemacht, sondern er ist wirklich ewig, kein Anfang, kein Ende. Und wenn das vom Heiligen Geist benutzt wird und gesagt wird, der Heilige Geist ist ewig, ist das ein klares Indiz, dass der Heilige Geist Gott ist, weil nur Gott ewig sein kann. Im Anfang des Johannesevangeliums wird gezeigt, warum Jesus Gott ist, mit der gleichen Begründung, dass er ewig war, dass er nicht gemacht wurde, sondern schon immer war. Und dass wir und die Welt eben nicht Gott ist, weil wir gemacht sind. Wir gehören zu einer anderen Kategorie. Dann ist der Heilige Geist allgegenwärtig. Auch was nur Gott zugeschrieben werden kann. Es kommt vor in diesem wunderschönen Vers, den wir alle lieben, Psalm 139, wo David betet ab Vers 7, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist, wohin fliehen vor deinem Angesicht? Und dann zählt er auf, ging ich dahin ans Ende des Meeres, in den Hades, wo auch immer ich hingehen würde, dein Geist wäre da. Das heißt, der Heilige Geist ist allgegenwärtig und auch das ist eine klare Eigenschaft, die nur Gott zugeschrieben wird. Es gibt noch einige andere Eigenschaften, ich könnte weitermachen. Und an einer Stelle wird der Heilige Geist auch indirekt Gott genannt. Das ist eine ganz interessante Stelle, nämlich in Apostelgeschichte 5, die Verse 3 und 4. Das ist diese Geschichte von Ananias und Sapphira, die ja einen Acker verkauft haben und dann einen Teil der Gemeinde gegeben haben, aber auch einen Teil selber behalten haben, was nicht schlimm gewesen wäre. Aber sie haben halt gesagt, so, ey, wir haben das ganze Feld verkauft und haben das alles der Gemeinde gegeben. So toll sind wir. So. Und dann wurden sie überführt von Petrus, der durch den Heiligen Geist wusste, dass sie gelogen haben. Und es ist interessant, was Petrus hier sagt zu Hananias. Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Das heißt, Petrus sagt zu ihm, Hananias, du hast den Heiligen Geist belogen, Vers 3. Interessant ist jetzt, wie es weitergeht. Petrus redet weiter in Vers 4. Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Das heißt, in dem einen Vers wird gesagt, du hast den Heiligen Geist belogen. Dem nächsten Vers sagt er, du hast Gott belogen. Das heißt, beides wird gleichgesetzt. Das ist eine klare Stelle, die zeigt, der Heilige Geist ist Gott. Und wegen dieser Fülle von Stellen können wir das sagen, dass wir uns sicher sind, der Heilige Geist ist wirklich Gott. Er ist die dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit. Und das macht ihn eben nicht zu einer Kraft, zu einer reinen Kraft irgendwie, sondern zu einer echten Person. Und das ist total wichtig, wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken, zu wissen, er ist eine echte Person. Das griechische Wort für Geist, für Heiligen Geist, was dann benutzt wird im Neuen Testament, ist Pneuma, was Wind oder Geist bedeuten kann. Wir kennen das von Pneumatik oder so, die Ingenieure unter uns, falls es welche gibt. Genau. Und dieses Wort ist im Griechischen eigentlich Neutrum. Das heißt, die haben auch sozusagen er, sie, es. Und so wie auch wir im Deutschen jedes Wort irgendwie einordnen können, entweder es männlich, weiblich oder Neutrum, so können die das auch im Griechischen. Und das griechische Wort für Neutrum ist eigentlich, das griechische Wort für Geist, Pneuma, ist eigentlich Neutrum. Das heißt, normalerweise würde man grammatikalisch korrekt reden, müsste in der Bibel immer stehen, wenn über den Heiligen Geist gesprochen wird, ist. Ja? Aber ganz oft an vielen Stellen wird trotzdem das Wort er benutzt, das Pronomen er, ja, was eigentlich grammatikalisch falsch wäre. Aber das, allein das schon zeigt, er ist eine echte Person. Er wird nicht als irgendwas Neutrales, was Sachliches dargestellt, sondern als eine echte Person. Interessant ist auch, der Heilige Geist kann betrübt werden. Steht in Epheser 4, Vers 30, wird gesagt, betrübt nicht den Heiligen Geist. Ja? Eine reine Kraft könnte nicht betrübt werden, aber Personen, wir können traurig werden. Auch ein klares Zeichen dafür, dass er betrübt werden kann. Dann hat der Heilige Geist an einer anderen Stelle, 1. Korinther 12, Vers 11, lese ich jetzt nicht, er hat einen klaren Willen, das heißt, er will Dinge, bestimmte Dinge. Und er gibt auch Anweisungen. In der Apostelgeschichte hat der Heilige Geist immer wieder den Jüngern gezeigt, was sie tun sollten und hat ihnen Befehle gegeben, genauso wie Jesus oder der Vater Befehle gegeben haben. Ja, das heißt zum ersten Punkt, wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist Gott, die dritte Person der heiligen Dreieinigkeit. Und der Heilige Geist ist eine Person, eine echte Person. Wo ist der Heilige Geist? Erstens, der Heilige Geist ist überall. Wir haben es gerade gesagt, Gott ist allgegenwärtig und in Psalm 139 steht, wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? Das heißt, der Heilige Geist ist allgegenwärtig. Er war schon in der Schöpfung dabei. Im zweiten Vers der Bibel wird ja schon erwähnt, dass der Heilige Geist über den Wassern schwebte. Er war da schon überall da. Und er wirkt in dieser Welt. Er ist überall in dieser Welt, rüttelt an Herzen, überführt Menschen und macht Jesus groß. Er ist überall. Und dann ist er aber auch in ganz besonderer Weise in uns wiedergeborenen Nachfolgern von Jesus. Und das ist ein Riesengeheimnis. Wir als Gemeinde werden ein Tempel des Heiligen Geistes genannt. Wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er wohnt in ganz besonderer Weise in uns, in unseren Körpern. Nicht in irgendwelchen Kirchen, nicht in irgendwelchen Gemeindegebäuden, sondern in uns. Darüber reden wir nächste Woche noch, was das bedeutet und was das für Auswirkungen hat. Aber muss ich das einfach mal erst den Gedanken auf der Zunge zergehen lassen. Dieser Heilige Geist, der Gott ist, der wohnt in so kleinen und kaputten und manchmal komischen Menschen wie uns, lebt er drin. Sollen wir zum Heiligen Geist beten, sollen wir ihn anbeten und zu ihm beten. Ich weiß nicht, wie ihr darauf antworten würdet. Mir ist aufgefallen, ich würde sagen, so, wenn wir uns treffen und miteinander beten, beten wir relativ selten zumindest zum Heiligen Geist, würde ich sagen. Was ich interessant fand, in ganz vielen oder in relativ vielen Liedern, gerade in alten Liedern, wird zum Heiligen Geist gebetet. Ja, wir haben heute Morgen schon eins gesungen. Welches war es denn? Weiß nicht, aber ich weiß, wir hatten eins gesungen und wir singen später noch eins, wo wir den Heiligen Geist direkt ansprechen. Und in einigen alten Liedern wird der Heilige Geist auch angebetet. Jetzt die Frage, ist das biblisch oder nicht? Sollen wir das machen oder lieber nicht? Der Gedanke ist ja erstmal, Gott verdient unsere Anbetung. Und wenn der Heilige Geist Gott ist, dann verdient auch er unsere Anbetung. Und wenn wir Gott anbeten, dann beten wir ja, ich sag mal, automatisch den Heiligen Geist mit an. Die Frage ist, sollen wir den Heiligen Geist explizit anbeten oder zu ihm beten? Ich würde sagen, in der Schrift, ich habe keine Stelle gefunden, die zeigt, dass wir das explizit tun sollen. Also nach meinem Wissen gibt es keine Bibelstelle, wo jemand direkt zum Heiligen Geist betet oder ihn anbetet. Das heißt, die Bibel gibt uns einfach keine Informationen dazu. Das heißt nicht, dass das deshalb falsch sein muss, zum Heiligen Geist zu beten oder ihn anzubeten. Aber ich würde sagen, wenn die Schrift da Zurückhaltung übt, sollten auch wir ein Stück Zurückhaltung üben. Also meine Antwort wäre, es ist nicht der Standard, dass wir zum Heiligen Geist beten, sondern der Standard ist, dass wir zum Vater beten. Aber ich würde auch niemals sagen, es ist falsch, zum Heiligen Geist zu beten oder ihn anzubeten. Ich würde jetzt nur sagen, wenn jetzt ein Bruder oder eine Schwester nur noch zum Heiligen Geist betet und nur noch den Heiligen Geist anbetet, dann würde ich sagen, da ist irgendwas schief, weil es so anders ist als in der Bibel. Aber generell glaube ich, und ich persönlich tue das auch manchmal, dass es auf keinen Fall falsch ist, zum Heiligen Geist zu reden, zu ihm zu beten und ihn auch anzubeten. Was macht der Heilige Geist? Darum geht es nächste Woche dann auch noch mehr, wie er in unserem Leben wirkt. Und ich habe einfach mich zu Hause mal hingesetzt und einfach so, wie es mir kam, Dinge aufgeschrieben, die der Heilige Geist tut. Und ich habe zu jedem davon auch eine Bibelstelle. Ich werde jetzt nicht alle auslegen. Was ich einfach tun will, ist zu zeigen, wie wichtig der Heilige Geist ist und wie abhängig wir vom Heiligen Geist sind. Dass wir ihn echt brauchen für alle möglichen Dinge. Also ich lese euch die Punkte einfach mal vor und ich hätte zu jedem eine Bibelstelle hier stehen. Der Heilige Geist gibt Glauben. Ohne den Heiligen Geist können wir noch nicht mal glauben an Jesus. Der Heilige Geist schließt uns die Bibel auf, er lehrt uns und führt uns in alle Wahrheit. Ohne den Heiligen Geist können wir so viel Bibel lesen, wie wir wollen. Wir würden es nicht verstehen, wir würden die Wahrheit nicht verstehen. Der Heilige Geist macht Jesus in uns groß und zeigt ihn uns. Das ist das, was Jasmin gesagt hatte. Ohne den Heiligen Geist wäre es unmöglich für uns, Jesus zu lieben mit unserem Herzen. Der Heilige Geist verwandelt uns in das Bild von Jesus. Das heißt, der Heilige Geist wirkt in uns und verändert uns ganz tief in unserem Innersten. Ohne ihn ist es unmöglich, zu wachsen und immer so, mehr so zu werden wie Jesus. Der Heilige Geist gibt uns Gaben, damit wir anderen Menschen und besonders anderen Geschwistern in der Gemeinde dienen können. Der Heilige Geist hilft uns beten. Ohne ihn wüssten wir gar nicht, was wir beten sollen. Ohne ihn hätten wir niemals Kraft zu beten und Weisheit zu beten. Der Heilige Geist gibt uns Kraft. Wir brauchen Kraft, um für Jesus in dieser Welt zu stehen. Und das könnten wir niemals aus uns selbst. Der Heilige Geist gibt uns Liebe, er gieß die Liebe Gottes aus in unsere Herzen. Wir könnten niemals die Liebe Gottes verstehen oder erfahren ohne den Heiligen Geist. Der Heilige Geist überführt uns von Sünde. Wir würden immer weiter in unserer Sünde bleiben, in unseren destruktiven Verhaltensweisen bleiben, in unserer Rebellion gegen Gott, Gott gegenüber bleiben, wenn nicht der Heilige Geist übernatürlich uns überführen würde und zeigen würde, hey, das und das läuft total falsch. Der Heilige Geist leitet uns, er zeigt uns den richtigen Weg. Der Heilige Geist gibt uns Kraft, mutige Zeugen von Jesus zu sein. Der Heilige Geist ermutigt und tröstet uns und steht uns bei. Er ist unser Anwalt und unser Tröster. Und der Heilige Geist bezeugt in uns, dass wir Kinder Gottes sind. Wir hätten nicht diese Gewissheit, dass wir zu Jesus gehören, hätten wir nicht den Heiligen Geist. Und das sind einfach nur ein paar Sachen, die mir so direkt eingefallen sind. Es gibt noch viel, viel mehr. Was ich einfach zeigen will, ist, der Heilige Geist ist kein Randthema irgendwie, sondern der Heilige Geist ist absolut essentiell für unser Leben, um Jesus nachzufolgen. Mehr dazu nächste Woche. Jetzt komme ich zum letzten Punkt, ist ein größerer Punkt. Warum gibt es so unterschiedliche Meinungen über den Heiligen Geist und leider auch unter vielen Christen viel Streit über den Heiligen Geist? Ich will das ein bisschen erklären, auch kirchengeschichtlich. Unter den Christen gibt es ja ganz viele verschiedene Strömungen und seit ungefähr 100, 120 Jahren gab es eine Bewegung, die Pfingstbewegung, die, da kommen wir später noch drauf, die bestimmte Aspekte des Wirken des Heiligen Geistes neu für sich entdeckt hat. Und da war viel Gutes dabei, da war auch viel oder einiges Schlechtes dabei, aber erstmal, sie haben neue Dinge entdeckt über den Heiligen Geist und das war für sie was ganz Essentielles und sie haben dann viel darüber geredet. Und aus diesem Wort ist sozusagen ist ein Wort entstanden, das Wort nennen wir Charismatika, das heißt, das sind Christen, die besonders das Wirken des Heiligen Geistes betonen und die Geistesgaben betonen. Und es ist gar nicht so klar, was unter diesem Begriff sich verbirgt, Charismatika. Das kann ganz, ganz viel heißen. Aber leider ist es oft in der christlichen Welt so ein Stereotyp geworden oder eine Schublade, wo dann gefragt wird, bist du Charismatiker oder nicht? Entscheid dich für eins von beiden. So. Ich habe das mal erlebt. Ich habe mal so einen jugendmissionarischen Einsatz geleitet. Und wir hatten so vorher einen 5-tägigen Kongress. Und es war ein super Kongress, da hat Gott echt tief gewirkt an den Jugendlichen und sie vorbereitet und viele Dinge getan. Und eines Morgens hatten wir so eine Mitarbeiterbesprechung, wir gingen ganz müde morgens um 7, saßen wir alle zusammen, eine ziemlich große Gruppe. Ich war der Leiter davon und plötzlich, ich war noch ziemlich müde, und sagte eine Schwester so in die Runde, ja, sie glaubt, dass hier vieles falsch läuft und dass es zu charismatisch ist hier. So. Und ich merkte, allein, dass sie dieses Wort charismatisch benutzt hat, wurden direkt sozusagen die Revolver unterm Tisch gezogen und die, man hat so gemerkt, die Leute haben sich positioniert so. Ich bin auf der Seite, bin auf der Seite. Und es war direkt, allein durch dieses Wort, sie hat noch nicht mal gesagt, worum es eigentlich ging. Allein, dass sie dieses Wort benutzt hat, war eine Spaltung. Ich habe das dann, ich war ein junger Leiter, ich hoffe, ich würde es heute ein bisschen gnädiger lösen, habe das dann auch nicht so gut gelöst. Aber es ist mir in Erinnerung geblieben, allein dieses Wort hat eine Spaltung ausgelöst. Ich habe gedacht, es wäre gut gewesen, einfach dieses Wort zu vermeiden. Und die Schwester hatte einige Punkte, die ihr nicht gefallen haben und die waren berechtigt, meiner Meinung nach. Und es wäre besser gewesen, über diese konkreten Punkte zu reden. Das heißt, ich finde diese Einteilung in Charismatika oder Nicht-Charismatika ist meiner Meinung nach absolut nicht hilfreich. Wenn Leute mich persönlich fragen, bist du Charismatiker oder nicht, gebe ich eigentlich keine Antwort, weil ich es nicht kann, weil ich nicht weiß, was die Leute damit meinen. Ich könnte sagen, ich persönlich bin Charismatiker, weil ich zum Beispiel daran glaube, dass es heute noch Geistesgaben gibt, weil ich erfüllt sein will mit dem Heiligen Geist. Aber wenn Charismatiker heißt, irgendwie jemand, der schwärmt oder nur auf Show aus ist oder darum, dass Leute zittern und auf den Boden fallen, das ist gar nicht mein Ding. In dem Fall bin ich kein Charismatiker. Und deshalb, ich finde es einfach nicht hilfreich, sondern ich finde es hilfreich, sich über einzelne Dinge Gedanken zu machen, wie der Heilige Geist wirkt. Weil ich glaube, kein Christ würde sagen, dass wir den Heiligen Geist nicht brauchen. Kein Christ würde sagen, dass wir nicht erfüllt sein müssen vom Heiligen Geist. Und ich habe mal drei Streitpunkte rausgeholt, wo es einfach viel Kontroversen gibt. Und das erste, nenne ich, ist ein komisches Wort, körperliche Manifestation. Das heißt, wie wirkt sich das aus, wenn der Heilige Geist wirkt? Ja. Manche sagen halt, ja, wenn der Heilige Geist wirkt, dann muss das in mir immer so eine Gänsehaut bewirken oder dann muss ich umfallen zu Boden oder muss am ganzen Leib zittern. Und in der Bibel gab es tatsächlich einige so übernatürliche Manifestationen, zum Beispiel bei Daniel und Johannes, als sie ihre Vision von Gott haben, hieß es, sie fielen nieder wie tot. Das heißt, es kann sein, wenn Gott wirkt an uns, dass sich das auch körperlich auswirkt, dass wir anfangen zu zittern oder umfallen. Nur weil sowas passiert, heißt das nicht, dass es heißt es aber nicht, dass es auf jeden Fall von Gott ist oder auf jeden Fall nicht von Gott ist. Der Heilige Geist kann durch so spektakuläre Dinge wirken. Er ist Gott und wenn er das will und wenn er uns umfallen lassen will oder uns Gänsehaut geben will oder uns zittern lassen will, kann er das tun. Ja? Nur ich kann nicht sagen, nur weil ich umgefallen bin oder zitter oder ein schönes Gefühl gehabt habe, dass das automatisch dann der Heilige Geist war. Weil der Heilige Geist wirkt genauso, ganz im Verborgenen, ganz im Stillen. Das heißt, ich finde es wichtig, wenn jemand sowas, ein Erlebnis hat, wo er irgendwie körperlich auch was erlebt hat, ich finde es wichtig, ihn deshalb nicht zu verdammen, also nicht zu sagen, so kann Gott nicht wirken, das ist Quatsch oder so, aber auch nicht zu sagen, okay, weil du das gehabt hast, muss es auf jeden Fall von Gott gewesen sein. Was mir geholfen hat, damit entspannt umzugehen, ist einfach das, was Jesus uns gelehrt hat, wie wir erkennen können, ob der Heilige Geist am Wirken ist. Und da steht in Matthäus 12, Vers 33. Entweder macht den Baum gut, dann ist seine Frucht gut, oder macht den Baum faul, dann ist seine Frucht faul. Denn an der Frucht wird der Baum erkannt. Das heißt, mir ist es ziemlich egal, ob jemand umfällt oder zittert oder irgendwas erlebt oder gar nichts erlebt. Aber was wichtig ist, ist, dass die Frucht kommt. Und die Frucht, es steht in Galater des Geistes, ist Liebe, Freude, Gerechtigkeit, Frieden, diese Dinge, die uns machen wie Jesus. Das heißt, mir ist es total egal, ob Leute mir erzählen, dass sie umgefallen sind oder nicht, oder ob Leute daran glauben oder nicht. Was mir wichtig ist, für mein Leben und für das Leben meiner Freunde, ist, dass diese Frucht kommt. Und wenn jemand noch so oft umfällt und sagt, der Heilige Geist wirkt noch so krass an ihm und er lebt weiter ständig in Sünde, dann kann ich ziemlich klar sagen, das ist nicht vom Heiligen Geist. So, es kommt darauf an, dass es diese Frucht gibt. Das heißt, ich würde sagen, es kann diese Manifestation geben, aber sie sollten niemals im Mittelpunkt stehen. Sondern wenn es passiert, passiert es und ist gut, aber das klare Zeichen für das Wirken des Heiligen Geistes sind nicht diese äußerlichen Dinge, sondern ein Charakter, der umgeformt wird und so gemacht wird wie Jesus. Genau, dann die Geistesgaben, die Gaben des Heiligen Geistes. Es gibt in der Bibel ein, zwei Kapitel, wo so verschiedene sozusagen Listen sind von Gaben, Charismen auf Griechisch, die der Heilige Geist austeilt. Und die gibt er den Gläubigen. Und das Ziel, steht ganz klar in der Bibel, ist, dass wir damit einander dienen und einander erbauen. Und es sind teilweise ganz unspektakuläre Gaben, wie zum Beispiel die Gemeinde zu leiten, Hilfe, also praktische Hilfe zu geben. Teilweise sind das aber auch Gaben, die man als Wundergaben bezeichnet. Zum Beispiel, dass man in einer anderen Sprache, die man nicht in der Sprachschule gelernt hat, beten oder reden kann und dass das dann auch jemand auslegen kann. Oder dass man die Gabe hat, zu heilen, also Leute zu heilen im Namen von Jesus. Oder auch die Gabe der Prophetie, also Reden zu bekommen, die von Gott gewirkt sind. Und eigentlich über die Geistesgaben generell gibt es eigentlich Konsens, dass zum Beispiel die Gabe der Leitung oder die Gabe der Hilfestellung, dass es die bis heute gibt. Das Streitthema ist eigentlich nur gerade diese drei Wundergaben, also Heilung, Sprachenrede, Prophetie. Gibt es die heute noch oder gibt es die nicht? Oder gab es in der Kirchengeschichte verschiedene Entwicklungen und es gibt eine Lehrmeinung, das Wort heißt Zessationismus, ein ganz schwieriges Wort, von Leuten, die sagen, dass diese Wundergaben heute aufgehört haben. Und diese Lehrmeinung wurde von Calvin entwickelt, das war so zu Martin Luthers Zeit auch ein Reformator. Und zwar kam das damals aus der Situation, es gab halt die katholische Kirche und die evangelische Kirche und die haben sich jetzt gestritten halt, wer hat Recht. Und die katholische Kirche hat oft so argumentiert, hey, wir haben unsere Wallfahrtsorte und wir haben unser Weihwasser und wir haben hier ganz, ganz viele Zeugnisse von Menschen, die zum Beispiel zu diesem Wallfahrtsort gepilgert sind und geheilt worden. Oder die dieses Weihwasser getrunken haben oder sich auf die Stirn geschmiert haben und, weiß ich nicht, dann in einer anderen Sprache reden konnten oder so. Das heißt, Wunder erlebt haben. Und es ist natürlich ein Totschlagargument, so ein starkes Argument, wenn dann jemand sagt, ey, wir haben die Wunder auf unserer Seite. Was sagt man da? Und Calvin hat dann eine Lehrmeinung entwickelt, um dagegen zu halten, um zu zeigen, dass Wunder absolut nichts mit dem Wirken des Heiligen Geistes zu tun haben. Er hat so argumentiert, hey, diese Wunder, die waren in der Bibel nur dafür da, um die Apostel zu beglaubigen. Also Gott hat sie dadurch beglaubigt, sozusagen Zeichen getan, die haben Recht. Aber seit es die Apostel nicht mehr gibt und seit es, haben auch diese Wunder aufgehört. Das war so sein Argument dagegen. Das heißt, diese ganze Lehre kam eigentlich kirchengeschichtlich aus dem Streit heraus und es ging gar nicht so sehr darum zu sehen, was steht wirklich in der Schrift, sondern es ging mehr darum, ich will diese Diskussion gewinnen. So. Ich glaube, an dem, was Calvin gesagt hat, ist ein Stück Wahrheit dran. Gott hat in der Geschichte, es gab Zeiten, wo Gott ganz besonders gewirkt hat durch Wunder. Zum Beispiel bei Moses, krasse Wunder, ja, Meer geteilt und so. Bei Jesus, krasse Wunder, Totenauferweckung, gab es vorher nicht. Und auch bei den Aposteln. Und ich glaube, da ist Wahrheit dran, dass Gott zu diesen Zeiten besondere Wunder getan hat, um diese Leute zu beglaubigen. Jesus selber hat damit argumentiert, als er gefragt wurde, hey, gib uns mal Beweise hier, dass du der Sohn Gottes bist, hat er gesagt, hey, schaut auf die Wunder, die ich tue. Sie sind ein Beweis dafür, dass Gott mich wirklich gesandt hat. Und bei den Aposteln war das auch so. Das heißt, meine Meinung, diese Lehre davon, dass die Wundergaben komplett aufgehört haben, kann ich nicht unterstreichen, sondern ich sehe sie immer noch in der Schrift und ich persönlich habe sie auch erlebt in meinem Leben, als was sehr Gutes. Ich weiß zum Beispiel noch, einmal war ich in der Schweiz mit einer Gruppe, vielleicht habe ich das hier schon mal erzählt, und wir waren, haben so einen Dienst dort besucht und einer hat zu uns geredet und hat den Dienst so vorgestellt. Und plötzlich schaut er mich an und sagt, steh mal auf. Und ich bin aufgestanden. Und er hat zu mir gesagt, hey, vor 2 Jahren ist dir was Schlimmes passiert, aber heute sagt Gott dir, lerne wieder Sohn zu sein. Und hat mir noch einige andere Dinge gesagt. Und er hatte recht, es war wirklich auf den Monat genau, vor 2 Jahren hatte die wahrscheinlich bis dahin dunkelste Zeit meines Lebens angefangen. Es war ich. Und der kannte mich gar nicht. Und es war eine riesen Ermutigung für mich, bis heute, auch die Dinge, die er mir dann gesagt hat, was Gott mit mir vorhat, die mich heute noch anspornen. Und deshalb glaube ich, ist es gut, auch nach diesen Gaben zu streben. Und ich glaube, dass es auch Heilung noch gibt, dass es Sprachenrede heute noch gibt. Was wichtig ist, dass diese Gaben zum Nutzen gegeben sind. Ja? Viele Leute, die sehr auf diese Gaben pochen, für die ist das eher noch so eine stolze Krone, die sie sagen, ey, ich kann in Sprachen beten oder ey, ich habe schon mal jemanden geheilt oder so. Und das ist total gegen das, was die Bibel lehrt. Also, wir können es kurz noch anschauen. 1. Korinther 12 behandelt Paulus das Thema. 1. Korinther 12, also die Korinther waren genau eine so eine Gemeinde. Die hatten alle Geistesgaben, schreibt Paulus am Anfang. Also da war alles in Aktion, da gab es Heilung, da gab es Sprachengebet, Prophetie, alles Mögliche. Aber totales Chaos und total Stolz. Und Paulus ermutigt sie da in 1. Korinther 12, diese Gaben wirklich gebrauchen zum Nutzen, zur Erbauung von dem anderen. Das heißt, wenn Gott mir eine Gabe gegeben hat, ist das nicht, damit ich mich damit brüsten kann, sondern damit ich Geschwister aufbauen kann. 1. Petrus 4, Vers 10 sagt, so wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander. Das heißt, es sind Gaben, mit denen wir dienen. Und die Schrift ermutigt uns, nach diesen Gaben zu streben. 1. Korinther 14, Vers 1 sagt das, strebt nach der Liebe. Das heißt, Paulus hat vorher in 1. Korinther 13 klargemacht, das Wichtigste ist die Liebe, dass wir einander lieben. Und er sagt, strebt nach dieser Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Das heißt, ich glaube, auch heute noch sollen wir danach streben, besonders nach dieser Gabe der Prophetie, das heißt, die Wahrheit Gottes in das Leben von Geschwistern reinsprechen zu können. Das ist zur Erbauung. Die ersten Christen haben das gebraucht zur Erbauung. Und wenn die das gebraucht haben, glaube ich total, brauchen wir das heute auch noch. Das hatte nichts mit dem, was Calvin gesagt hat, dass es eine Beglaubigung irgendwie war, zu tun, sondern es hatte mit dem Dienst, den der Heilige Geist an uns durch Geschwister tut, zu tun. Ja. Den letzten Punkt machen wir nächste Woche, den nehme ich damit rein, weil die Zeit schon stark fortgeschritten ist. Genau. Ja, mir ist noch wichtig zu sagen, wir können uns gerne auch danach noch unterhalten darüber. Es gibt da viele, vielleicht hat hier jemand eine komplett andere Meinung, das ist voll okay, lass uns in Liebe über diese Dinge reden, das ist mir wichtig. Diese Dinge sollen kein Keil zwischen Geschwistern sein. Und wir dürfen auch ganz verschiedene Meinungen haben. Ich habe zum Beispiel ganz, ganz viele Freunde, die nicht mehr glauben, dass heute die Geistesgaben, also die Wundergaben in Aktion sind. Und das sind teilweise meine liebsten Geschwister, die ich habe und durch die Gott voll wirkt. Lass uns die Liebe über diese Dinge setzen. Ich fand es nur wichtig, auch diese Dinge mal anzugehen und darüber zu reden. Lass uns beten.